was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live.
Recht herzlich willkommen zu Vorarlberg Live, die Nachrichten der Woche. Heute mit einem Spezial und zwar mit Matthias Strolz. Herzlich willkommen im Vorarlberg Live-Studio, Matthias Strolz. Vielen Dank für den Besuch.
Danke für die Einladung.
Herr Strolz, die Woche natürlich ist durch die Schlagzeilen gegangen oder überall auf der Headline gewesen, dass Sie sich aus der Parteipolitik zurückziehen wollen. Das weiß man eigentlich, sind Sie ein durch und durch politischer Mensch, aber warum differenzieren Sie erstens mal so und was genau heißt das jetzt?
Naja, das war ein langer Prozess des Reifens und dann bin ich in den letzten Wochen zur Klarheit gekommen und so ticke halt, wenn ich klar bin, dann sage ich auch, was ist, weil ich bin in Studios, Interviews etc. und ich will nicht lügen, herumdrucken etc. Ich habe für mich beschlossen und erkannt, dass es der reife Zeitpunkt ist, einfach das Kapitel Parteipolitik abzuschließen. Und ja, ich bin ein politischer Mensch. Die Politik kann ich nicht verlassen. Das gelingt ja einem wie mir nicht. Und ich sage auch dazu, ja, weil das manche gefragt haben, wie ist es das mit den Neos? Die Neos haben meine Stimme am Sonntag. Ich halte Neos für wichtig, für Vorarlberg. Frischzellenkur, wer bringt denn die frischen Ideen? Die ÖVP ist eh durchgeschalten. Da ist ja eh nicht zu rütteln irgendwie. Also wer kann da auch Stachel sein, wer kann Inspiration sein, wer kann Frischzellenkur sein? Ich halte Neos für wichtig für die Bundesebene, für Österreich. Und es ist eine persönliche Entscheidung, zu sagen, mein Lebenskapitel Parteipolitik schließt sich. Und damit habe ich auch die Hände wieder ein Stück weit freier für internationale Friedensarbeit, die ich verstärkt machen will.
Da kommen wir gleich noch dazu.
Für auch Engagements in der Bildung etc. Also ich bin ja vielfältig aktiv.
Warum so kurz vor der Nationalratswahl? Weil es so Spekulationen gab, wenn es eine Regierungsbeteiligung in der Neos geben wird, könnte, wie auch immer, dass Sie dann in Startlöchern stehen würden?
Ja, mir wäre lieber gewesen, dass es anders gelaufen wäre. Von zeitlichen her nur meine Reifung hält sich nicht an äußere Terminkalender. Also was Sie, so wie der Enzian aufblüht, wenn er aufblüht und nicht wartet, bis Mittwoch ist, oder Ende September, der blüht auf, wenn es soweit ist. Und ich war halt nach etlichen Monaten überlegen, jetzt klar. Und jetzt stehe ich vor der Herausforderung, bin auf Veranstaltungen, werde immer wieder dieselben Fragen gefragt, drucke immer dumm, lüge ich gar. Und das mag ich nicht. Davon gibt es doch genug Lüge in dieser Welt. Und jeder von uns lügt ab und zu als Notlüge. Aber das ist doch kein Fall für eine Notlüge, wo ich... sondern da sage ich einfach, was ist.
Sie haben auf X, früher Twitter, darf man es so sagen,
ja, was auch
sehr, sehr, sehr ausführlich eigentlich geschrieben. Und unter anderem haben Sie da geschrieben, dass viele Menschen in der ersten Lebenshälfte eben durch das Ego getrieben sind, um ihre Identität zu finden. Wie würden Sie die Rolle des Egos in Ihrer eigenen ersten Lebenshälfte beschreiben?
Ja, ich habe total viel gelernt in den letzten Jahren auch. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Psychoanalytikerin, 86 Jahre, Ute Karin Höllriegel, die mit mir meine Träume deutet. Das ist ein Erlebnis mit dieser gereiften Frau. Lernt da viel über C.G. Jung und seine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und das mit dem Ego, der C.G. Jung sagt ja, jeder von uns hat weibliche, männliche Energie. Also bei den Männern gibt es auch angelegt die Anima, die weibliche Energie. Ich war natürlich in der ersten Lebenshälfte voll angefüllt mit Push, Push, Push. Müssen, tun, kämpfen. Und ich merke, dass jetzt stark eine fließende Energie kommt. Ich habe immer noch genug Push, ja, da bis zum letzten Atemzug wird es reichen, glaube ich. Ja, das empfinde ich als Erleichterung auch. Das bekommt mehr Lieblichkeit im positivsten aller Wortsinne dafür. Das bekommt auch mehr Leichtigkeit. Ich muss nicht mehr. Umso mehr ist mir aber auch wichtig, klar zu sein. Zu was bin ich bereit, zu was bin ich nicht bereit. Also ich war 10 Jahre Ministrant. All die Dinge, die ich da immer gehört habe, habe ich damals nicht verstanden. Aber einmal im Jahr ist vorbeikommen. Und ich war nicht so gern Ministrant. Die Mama hat mich eher angehalten. Ja. Aber einmal ist vorbeikommen im Jahr, dein Ja sei ein Ja, dein Nein ein Nein. Da habe ich mir gedacht, okay.
Und auch nicht verstanden, warum die ganzen Frauen in der letzten Reihe sitzen.
Genau, da gab es das Gleichnis mit den Talenten zum Beispiel auch. Also viele Bibelgeschichten, die jetzt so in der zweiten Lebenshälfte, also will an mir vorbeikommen wieder, auch wenn ich meine Bücher schreibe, meine Workshops mache, wo ich jetzt verstehe und sage, das war gemeint. Mhm. Also wir sind in der Pflicht, sagt C.G. Jung, so sagt es auch die Bibel, so sagen es auch andere, also das kann ich wissenschaftlich ausdeuten, das kann ich spirituell ausdeuten. Wir sind in der Pflicht, unsere Talente in den Dienst zu stellen. Mhm. Davon bin ich überzeugt, wenn wir es nicht machen, dann vergiftet es dich selbst, ungelebtes Leben vergiftet.
Dass Sie etwas esoterisch angehaucht sind, das hat man Ihnen schon immer nachgesagt. Würden Sie sagen, dass Sie jetzt auch nur grundsätzlich spiritueller werden im Alter, unter Anführungszeichen?
Nein, absolut. Ich mag das Wort esoterisch nicht und sehe mich auch nicht dort. Spiritueller, ja. Das ist so und ich glaube, es geht vielen, wenn man so will, in der zweiten Lebenshälfte so. Da passieren halt auch Dinge. Wenn du deine Mama im Sterben begleitest die letzten 30 Stunden, dann lernst du auch was über das Menschsein dazu, glaube ich. Ja, und ich habe gesehen, dass sie einen Frieden hatte, dass es trotzdem nicht einfach war. Ich habe gesehen, dass es ein Entfaltungsprozess ist, das Sterben. Dann kriegst du, am Dorf ist es ja so, dann kriegst du 400 Schreiben. Da steht drin, also die Mama ist zurückgekehrt in die Ewigkeit, die Mama ist ins Licht gegangen. Also anlässlich eines Todesfalls dürfen wir kurz einmal sagen, was möglicherweise die Wahrheit ist. Und dann müssen wir es abräumen und dann sagen die Leute, das ist ein Esoteriker. Natürlich sind wir in einen größeren Kontext eingebettet. Und das haben auch große Wissenschaftler so erlebt. Also zum Beispiel Albert Einstein hat einen kosmischen Religionsbegriff gehabt. Mhm. Der war ein areligiöser Religiöser. Und wir sind natürlich eine Funktion des Universums. Und er hat auch gesagt, mithin einer der gescheitesten Menschen des 20. Jahrhunderts, der hat gesagt, du kannst aufs Leben schauen, dass du nichts für ein Wunder hältst oder alles für ein Wunder. Und ich bevorzuge Zweiteres, sagt Albert Einstein. Mhm. Diese Demut, das menschliche Leben auch für ein Geheimnis zu halten, das sich uns nicht bis ins Letzte erschließt, und gleichzeitig aber unsere Neugierde und unsere Lust am Leben zu feiern, ich glaube, das ist die Einladung Menschsein. Mhm. Die Talente in die Entfaltung zu bringen und sie auch in den Dienst zu stellen. Und wenn wir das nicht machen, wie gesagt, dann ist es ungelebtes Leben, dann vergiftet es. Deswegen ist mir Bildung so wichtig, weil ich wünsche mir, dass ein 13-Jähriger auch weiß und eine 13-Jährige, was sind meine Talente? Wenn ich in der Schule bin und ein 13-Jähriger fragt, was sind deine Talente? Was glauben Sie, was die zu mir sagt? Die ruckelt im Sessel. Ne? Manche einer sagt noch Gaming oder was ich was. Die meisten sagen, das weiß ich nicht. Die Frage hat mir jetzt noch niemand gestellt. Und das beklemmt mich immer, weil wir jetzt fast 7 Jahre in der Schule und noch keiner hat gefragt, was sind deine Talente? Aristoteles sagt, dort, wo deine Talente die Bedürfnisse der Zeit treffen. Also stellen wir uns vor, das sind zwei Flüsse, deine Talente und die Bedürfnisse der Zeit. Also was kannst du gut, was machst du gern und wo kann man das jetzt brauchen? An diesem Kreuzungspunkt liegt deine Berufung. Ja, wie sollen die Leute in den richtigen Beruf kommen, in die richtige Bildungslaufbahnentscheidung, wenn wir sie nicht beauskunften oder dabei helfen, die eigenen Talente zu erkennen? Mhm. Deswegen bin ich, und auch die NEOS, deswegen sind wir da so auf dem Bildungsthema drauf, Flügel eben. Ja, da muss ich nicht Mitglied sein und da muss auch, das geht weiter. Ja, das ist tief in der DNA dieser Bewegung und Partei und macht ja sonst keiner in dieser Republik.
Wenn Sie den Tod Ihrer Mutter erwähnt haben und wie Sie im Sterben begleitet haben, das Sterben, der Tod ist in unserem Kulturkreis oft etwas sehr Depressives, sehr Dunkles, dunkle Bilder. In anderen Kulturkreisen, ich würde nicht sagen, dass man es unbedingt feiert, aber es macht den Anschein so, als ob man es feiert. Ja. Man begegnet dem Tod anders. Wie denken Sie über das Sterben und den Tod?
Ich glaube, das ist nach der Geburt der größte Entfaltungsakt des Menschseins. Also wir kommen da auf diese Welt, auf diesen Planeten und dann beginnt das Abenteuer Menschsein und wir haben unsere Ausstattungen, die sind eigentümlich einzigartig für jeden und jede. Da sind Anlagen da und die wollen in eine Richtung, so wie jedes Leben, das will in die Entfaltung. Und hoffentlich verstehen wir das auch so. Und wir sind radikal soziale Wesen, wir sind auch Individuen, einzigartig und gleichzeitig radikal soziale Wesen. Deswegen geht es auch immer ums gemeinsame Schaffen. Und wir sind jetzt nicht nur spirituelle Wesen, sonst müssen wir ja nicht herkommen. Mhm. Wir kommen aus der Außerzeitlichkeit. Das also, was die Leute in Karten schreiben, anlässlich eines Todesfalls, zurück ins Licht. Wir kommen aus dem nicht physischen Außerzeitlichen und wir haben, wenn man so will, einen Avatar, einen menschlichen, für ein paar Jahrzehnte. Und dann müssen wir nackt wieder retour. Dann geben wir das alles, was wir bekommen haben, geben wir wieder ab. Und wenn ich mein Leben gelebt habe, so habe ich es dann bei meiner Mama auch empfunden, dann muss ich keine Angst haben vor dem Tod. Das Sterben kann immer noch schwierig sein. Und ich habe ja auch eine Dokumentation gemacht für den ORF, Der Tod als Coach des Lebens. Bin ja mit dem Sarg durch Österreich gefahren, Leute Probe liegen lassen, ihre Grabsteine beschriften.
Heißt das auch, wenn ich es richtig verstehe, der Tod macht Ihnen keine Angst, weil Sie daran glauben, hoffen, wie auch immer, dass es eine nächste Stufe gibt oder eine Entfaltung ist, wie Sie es angesprochen haben?
Meine Frau sagt ab und zu, du redest da draußen immer so gescheit, gell, aber daheim. Also ich bin da auch, habe ein Restmisstrauen auch mir selbst gegenüber. Ja. Ich kann da vieles erfassen und auch referieren, wie es dann schlussendlich ist. Ich habe in Zams gedreht mit einer Klosterschwester, habe für Puls 4 gedreht, so Stolz trifft Nonne in dem Fall. Ich habe gesagt, warum wird man Nonne, ich will das wissen. War mit der im Kloster für 3 Tage und die hat eine Palliativstation begleitet. Also wo Sterbende waren und das war sehr berührend. Und die hat gesagt, das hat niemand im Sack, wie das ist, das Sterben. Sie hat also tiefgläubige Menschen erlebt, die ganz grob ins Zweifeln und in die Verzweiflung kamen. Sie hat andere erlebt, die weder gläubig noch eine spirituelle Grundierung hatten, die mit Leichtigkeit gestorben sind. Also ich weiß nicht, wie das wird. Der Tod grundsätzlich ist ein Übergang. So haben das alle großen Kulturen gesehen, an und für sich. Davon bin ich überzeugt. Natürlich geht es weiter, aber in meiner Außerzeitlichkeit und in meiner nicht physischen, also als Seele gewissermaßen. Das ist ja auch spannend. Bin ich mit Cousinen wandern, bin ich ein Urenkel von Franz Michel Felder. Sind wir hinter der Bregenzer Wald am Wandern und Hopfreber, gehen da durch die alte Hüsel und dann haben die unten beim Schopf ein Loch in der Tür. Dann sage ich, hey, warum das Loch? Dann sagen sie, das haben sie früher gemacht, damit die Seele ausfahren kann, wenn eine Person stirbt. Da dachte ich, aha, spannend. Und dann waren wir anlässlich des Sterbens meiner Mama in Feldkirch. Und als meine Mama verstorben war, kommen wir in und dann waren alle Oberlichten gekippt in diesem modernen Krankenhausgebäude. Und dann frage ich die Schwester, warum haben die das jetzt gekippt? Dann sage ich, das machen wir, damit die Seelen aussehen können. Die reden nicht drüber, wenn jetzt keiner fragt, dann machen sie es einfach. Ich finde das ein schöner Gedanke und niemand muss. Wenn jemand sagt, nachher ist nichts, dann ist das da halt deine Wahrheit. Ich kann nur teilen, was ich wahrhaftig glaube zu verstehen oder in den letzten Jahren auch erlebt habe auf meinen Reisen, Wanderungen, Erlebnissen.
In Ihrem Tweet schreiben Sie ja auch, was bist du bereit loszulassen? Mhm. Was haben Sie persönlich losgelassen, um den nächsten Schritt in Ihrem Leben zu gehen?
Ja, ich habe immer wieder viel losgelassen. Ich habe vor 13 Jahren mein Unternehmen losgelassen, das ich wieder aufgebaut habe. 12 Jahre und da fließen dann auch Tränen. Ich habe vor gut 6 Jahren die Parteiführung und meine politischen Funktionen losgelassen. Ich liebe Politik, ich liebe meine Frau, ich liebe unsere Familie, die lieben waren. Und das habe ich erkannt, zum Glück an ihrem Punkt nicht, an dem Punkt nicht mehr vereinbar. Ich musste mich entscheiden und ich habe keine Sekunde gezweifelt, seit damals, dass das die richtige Entscheidung war. Und sie war wichtig. Ich wäre halt nicht mehr verheiratet. Das wäre sie nicht ausgegangen. Wir sind heute glücklich verheiratet und ich muss loslassen, zum Beispiel unsere älteste Tochter ist jetzt draußen. Die ist Englischlehrerin im Ausland für ein paar Monate. Das fällt mir relativ leicht. Ich habe auch viel Übung im Loslassen. Meine Frau ringt da. Ich merke auch, dass Mütter da oft mehr ringen als Väter. Wir sind da entweder ignorant oder pragmatisch. Es gibt auch den Umkehrfall, aber rein statistisch gesehen erkenne ich ein Muster in meinem Umfeld. Ja. Wir sind immer wieder gezwungen ins Loslassen vom Leben. Wenn der Papa stirbt, da habe ich es nicht geschafft haben. War nicht einfach, deswegen hat die Mama mir das auch ermöglicht. hat sich extra noch einen Stand setzen lassen, damit sie noch lebt. Ein paar, zwei, drei Tage. Hat aber beschlossen gehabt, ich sterbe jetzt. Deswegen am Anfang war das wunderbar. Und die Doktor hat gesagt, du, das machen wir jeden Tag. Die kann jahrelang leben. Und dann hat sich das Bild unerklärlicherweise verdüstert. Und dann war mir klar, nein, wir haben telefoniert vorher, die gibt mir die Chance, dass ich dabei bin, weil sie gewusst hat, dass mir das bekümmert hat, dass ich beim Papa nicht dabei war. Mhm. War da auf einem Parteitag, auf einer Mitgliederversammlung. Der Gemeindearzt war da, bin extra hergefahren und der Gemeindearzt, Mama war irgendwo in der Vesper und wir sind da gesessen, meine Schwester und ich. Und der Gemeindearzt hat gesagt, Hubert, musst du entscheiden, willst du leben oder willst du sterben? Der Papa hatte für sich schon das Gefühl, dass er zu früh gerufen wird. Und er hat da überlegt. Und dann sagt er, ich will leben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Papa, wenn du leben willst, dann tun wir aber auch nicht so, als würdest du sterben. Dann bin ich morgen wieder zu Wien. Ich habe eine Mitgliederversammlung in Wien. Das war sehr hart. Und ja, ein paar Tage später war es einfach klar, das geht sich nicht aus, körperlich. Ja. Mhm. Und dann bin ich zu spät gekommen, aber ich habe da meinen Frieden. Nur war mir es wichtig, wenn es sich einrichten lässt, dass ich bei der Mama dabei bin.
Mhm. Sie haben mal darüber gesprochen, wie Sie, ich glaube, es war in Indien, in einem Ashram war, wie Sie das Gefühl hatten, dass Ihr Vater neben Ihnen sitzt.
Ja, er war im Gandhi-Ashram eingeladen. 10 Tage, das ist der Ort, wo Gandhi sich mit seinen 76 engsten Mitstreitern 15 Jahre vorbereitet hat auf seinen Salzmarsch, wo er dann die Weltmacht Nummer 1 gewaltlos aus dem Sattel geschüttelt hat. Churchill hat gesagt, was will er denn da? Der kleine, halbnackte, braune Mann. Und er hat gesagt, ich will Freiheit. Das ist ein Menschenrecht. Und er hat aber immer gewusst, ich will nicht schießen, ich will nicht töten. Er hat seine Leute immer wieder zurückgehalten. Er hat gesagt, wir kommen von innen führen. Otto Scharmer würde sagen, leading from inside. Der unterrichtet am MIT. Also es ist auch nicht Obmann der Esoteriker, sondern an einer Elite-Uni in den USA. Und der Ort hat mich sehr berührt und wir haben da meditiert, wir haben uns ausgetauscht, wir haben Exkursionen gemacht. Und es war so, dass ich da ganz plötzlich sehr intensiv mit dem Papa in Kontakt war. Und es war tatsächlich so, dass 3 Tage lang die Gruppe den Platz neben mir freilassen hat. Das war freaky und schön. Der Papa, ich bin immer wieder im Austausch mit meinen Eltern. Ich bin verbunden, aber das gelingt mir nicht immer gut. Da muss ich auch einen Schritt zurückgehen in die Ruhe, auch in die Stille, dann gelingt es besser. Ja. Und mit dem Tod, das ist ein Loslassen. Loslassen bedeutet aber oft auch ein neues Integrieren. Also Loslassen heißt nicht aus dem Leben verdrängen, weg, abschneiden, sondern das heißt etwas wandeln, etwas transformieren, etwas transzendieren, um es neu zu integrieren. Mhm. Und deswegen haben wir auch die Rituale, also wie Begräbnis etc. Weil wenn das Leben dich ins Loslassen schiebt, zwanghaft quasi, du verlierst einen Menschen, dann musst du das noch einmal durch diese Tür gehen. Du musst es also noch einmal kognitiv und emotional integrieren. Ja, sonst, ich kenne Leute, die sind ein Jahr jeden Tag bei ihrem verstorbenen Vater oder Mutter oder Ehemann, die können nicht loslassen. Und dann habe ich eine Frau getroffen, war sehr berührend. Als ich am Friedhof war, um zu schauen, ob auch das Grab ausgehoben ist, dann trifft ich eine Generationenkollegin, eine alte Freundin von der Mama, die am Jetter sind, weil sie gesehen haben, Mama hat immer gejettert, die will, dass das in Ordnung ist, das machen wir jetzt für sie. Und dann weint sie hier auch und da berichtet mir, dass sie ihren Mann auch verloren hat. Und sie hat da lange gebraucht, da loslassen zu können. Ja. Hat da bitterlich geweint. Und plötzlich, nach 2 Minuten, hält ihr Gesicht auf, beginnt sie zu strahlen, sagt sie, was? Jetzt mache ich das anders. Jetzt tue ich Frühstück mit ihm. Ich richte den Teller her. Wir tun gemeinsam Frühstück. Ich rede mit ihm. Und dann serviere ich ab und dann fange ich den Tag an. Also es ist ein Ritual, um loszulassen, um es neu zu integrieren. Sie ist aber auch in ihrer Freiheit. Weil wenn ich etwas nicht loslassen kann, bin ich mitunter gefangen von etwas. Und loslassen heißt eben nicht abschneiden und es aus dem Leben verbannen, sondern heißt es transformiert, neu zu integrieren. Da ist jeder von uns immer wieder eingeladen. Und alle großen Religionen, Kulturen haben dazu natürlich Rituale gehabt. Fastenzeit. Geh immer wieder fasten, Kloster Barneck. War ich 8-9 Mal eine Woche fasten. Das tut gut. Da lässt los, aber du integrierst doch Dinge neu. Ramadan für die Muslime, alle großen Kulturen haben hier Rituale gehabt. Wir haben viel über Bord geworfen. Wir sind eingeladen, auch das wieder zurückzuholen, finde ich. Ja.
Wenn Sie von Neuem sprechen, Sie haben noch kundgetan, dass jetzt Ihre Berufung in der Friedensarbeit und in der Heilung sich befindet. Hat Sie da auch Gandhi dazu inspiriert, wenn wir schon bei Gandhi waren vorher?
Ja, total. Also Gandhi und die Organisation, die mich ja eingeladen hat, Service Space, wo 1,5 Millionen Menschen weltweit einfach Freiwilligenarbeit machen. Aber ich war auch in Südafrika Anfang des Jahres und bin immer wieder inspiriert von Nelson Mandela und seiner Idee der Versöhnung. 27 Jahre im Gefängnis, züchtet dort Tomaten. Lernt dort Jus, hat keine Chance rauszukommen, kommt raus nach 27 Jahren Knechtung, Erniedrigung, mitunter auch schändliche Misshandlung, jedenfalls psychisch, und sagt Reconciliation, Versöhnung. Er hätte auch sagen können, und jetzt haben wir den Weißen eines aufs Hirn, aufs Knie und überall, wo es weh tut. Er hat gesagt, Versöhnung, ja, das sind Leuchtfeuer. Leuchtfeuer des Menschseins, finde ich, und sowas inspiriert mich. Das ist, da gibt es viele, ob das die Hildegard von Bingen ist oder
was haben,
andere.
Ja. Was haben denn Gandhi und Richard Branson gemeinsam? Sie waren ja unter anderem auf einer Insel von Richard Branson mit dem Martin Ohneberg und dann immer noch.
Richard Branson, ich wollte einfach einen dieser Milliardäre in den USA, dieser Verrückten, einmal spüren. Und mir ist Elon Musk verdächtig. Mit seinem Zwang der Kontrolle und auch seiner Einflussnahme derzeit. Peter Thiel ist mal höchst verdächtig, der ja sehr offen auch sagt, er will die Demokratie abschaffen, auch die Marktwirtschaft abschaffen, alle Macht den Milliardären, die haben bewiesen, sie können es. Wer ein Monopol erschaffen hat, soll die Macht haben, weil der hat bewiesen, er kann es. Das sehe ich grundsätzlich anders und das wäre eine postmoderne Knechtung für die Masse der Menschheit, die wünsche ich keinem von uns. Das wäre fatal. Und denen ist auch gemein, denen reicht die Erde nicht. Die wollen also ins Weltall fliegen. Ja, Jeff Bezos, so wie sie alle heißen. Einer davon, der am nächsten ist, ist der Richard Branson. Da gab es die Einladung, dass ich dort auf seiner Insel bin. Und dann war ich untergebracht im Elders Temple. Das hat mich sehr berührt. Weil der Richard Branson hatte die Idee, damals beim Irakkrieg, dass er den auch mit verhindert. Das ist natürlich auch kühn und verrückt gleichzeitig und auch eine Anmaßung. Und er hat gesagt, wer kann den verhindern? Wer kann den Saddam Hussein überzeugen, dass er ins Exil geht? Nämlich damals zum Gaddafi nach Libyen. Und er ist zum Abschluss gekommen, das kann nur der Nelson Mandela. Mit dem war er Freund, weil der Nelson hat ihn zum Beispiel gebeten, die Sportkette zu übernehmen, die insolvent war in Südafrika. Nelson Mandela hat nach Zögern zugesagt, der Flieger ist schon bereitgestanden. Dann hat es noch geheißen, vielleicht wird der Nelson Mandela als Geisel genommen. Dann hat der Richard Branson gesagt, ja, dann gehe ich mit zum Saddam Hussein. Das finde ich kühn, sowas. Sie kamen zu spät. Die Bombardements haben früher begonnen. Vielleicht auch manche Geheimdienste gesagt, wir lassen unseren Krieg nicht nehmen. Ein Krieg, der nachweislich auf Lügen gebaut war seitens der Amerikaner. Das ist eindeutig bewiesen. Ein großer Schandfleck in der Geschichte Amerikas, finde ich. Mit Hunderttausenden Toten und einem Chaos, das uns bis heute beschäftigt. Und Peter Gabriel, der Musiker, und Richard Branson haben dann die Idee gehabt, dass sie einen Elder Circle ins Leben rufen, wo alte, verdiente Menschen, die über jeden Zweifel erhaben sind, sich in den Dienst des Friedens stellen. Und dieser Elder Circle, der wurde auf dieser Insel gegründet, dort, wo ich, in dem Haus, wo ich untergebracht war. Das hat mich sehr berührt. Ja.
Abschließend noch eine Frage. Welche Botschaft würden Sie Menschen mitgeben, die sich in derselben Lebensphase befinden wie Sie und nach Orientierung suchen?
Nach innen wachsen, nach außen wirksam sein. Ich glaube, das ist die Einladung für jeden von uns. Es ist eine Reise nach innen und nach außen gleichzeitig. Dieses Kultivieren nach innen, das sind wir als postmoderne Gesellschaft nicht gut. Das hat früher in Teilen die Religion übernommen. Die hat diese Funktion verloren. Die hat auch manches Kraft groben Missbrauchs ihrer Macht verwirkt an relevanter Rolle. Wir haben keine Ersatzakteure installiert. Also der Yogakurs ums Eck kann es sein, aber ist ein Anfang. Der Rosenkranz kann es auch sein. Die Wege nach innen sind so zahlreich wie die Menschen, glaube ich. Mhm. Da gibt es 8 Milliarden und mehr Wege. Und da gibt es ein paar Königswege, die sind über alle Kulturen bekannt und kultiviert. Die Liebe als die größte Kraft, von der Bergpredigt bis Nelson Mandela, die kann jeder kultivieren. In jedem von uns wohnt der Ort der Angst und der Ort der Liebe. Und ich kann entscheiden, welchen fütter ich. Der wird groß. Beide Orte sind angelegt in uns. Es kann sein, die Natur als ewiger Spiegel und Gesprächspartner für uns, der uns aber nicht verurteilt. Es kann sein, die Meditation. Manche würden dazu sagen, das Gebet. Es kann sein, die Kunst. Habe ich nicht gewusst, bevor ich mit einer Künstlerin verheiratet habe mich. habe zur Kunst wenig Zugang gehabt. Das kann sein der Tod eben als Memento Mori, als ein Widerpart. Das können sein Kinder. Achtung, kannst du nicht zugeben im Vergleich zum Kunstwerk. Ja, als Sparring Partner bist du ewig Mutter, ewig Vater. Selbst wenn die Kinder, was ich, mit der geschiedenen Frau das Haus verlassen oder selbst wenn es Gott bewahre vor dir stirbt, du bleibst Vater. Und das wird immer auch ein Wachstumsdünger für dich sein. Neben allem anderen, was Elternsein auch ist, der Zumutung, Grenzüberschreitung, hoffentlich auch eine Freude. Also da gibt es diese Königswege. Ich habe so 2-tägige Formate. Habe ich an St. Abogast auch gemacht, jetzt im Sommer mit Männern. Habe jetzt im Dezember habe ich es noch einmal, Oktober sind wir ausgebucht, im Wienerwald. Wo wir hineingehen, wissenschaftlich, systemisch, integral, auch mit Aufstellungen, mit Meditationen, mit Trance und mit schamanisch. Das ist unpackbar berührend immer für die Menschen auch, was sie da in sich entdecken. Und wenn wir mit Klarheit sie nach Hause gehen und was sie dann auch machen. Einer zum Beispiel war dabei, der hat im Nachgang seine Firma neu begründet, mit über 50. Und der hat mir jetzt geschrieben, weil er in Gablitz wohnt, weil das Hochwasser seine gesamte Firma weggewaschen hat, versenkt. Und er war 3 Tage geschockt und wütend und traurig. Und jetzt ist er am Tun, jeden Tag 16 Stunden. Und er hat mir gestern geschrieben, dass ihm das so geholfen hat, auch dass er das heute machen kann, nach diesem Niederschlag sich aufzurichten. Mhm. Wir sind Geschöpfe des zumindest teilweise freien Willens. Wir haben ein Bewusstsein wie kein anderes Tier. Wir können nach hinten schauen, nach vorne. Das Eichhörnchen weiß ja nicht, dass September ist. Ja. Wir haben Talente, die sind unterschiedlich bei jedem. Und all das sind wir eingeladen zu nutzen, um zu manifestieren in Raum und Zeit. Das ist eine sehr weltliche Veranstaltung, Menschsein. Da sind wir auch eingeladen, in Raum und Zeit Pflöcke einzuschlagen. Und das wünsche ich einfach jeder und jedem, dass wir das immer wieder schaffen. Und da sind wir alle immer wieder auch Anfänger. Und da beginnen auch immer wieder neue Zyklen. Und so beginnt für mich auch gerade wieder ein neuer Zyklus.
Ein schönes Schlusswort. Leider sind wir schon am Schluss. Ich hätte noch viele Fragen, aber ich glaube, Dankeschön. Wir werden uns wiedersehen. Vielen Dank, Matthias Scholz, und alles Gute.
Danke für die Zeit.
Dankeschön. Danke. Und das war es auch schon wieder mit Vorarlberg Live, die Nachrichten der Woche. Und jetzt gibt es noch das Wetter fürs Wochenende.
Guten Tag und willkommen beim Wetter. Am Samstag bleibt es wechselhaft mit Regenschauern. Zwischendurch zeigt sich die Sonne, aber ein kräftiger Nordwestwind bringt kühle Temperaturen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1500 Meter und die Höchstwerte liegen bei 14 Grad. Am Sonntag zeigt sich nach den morgendlichen Schauern die Sonne und das Wetter verbessert sich, die Temperaturen bleiben aber mit maximal 16 Grad eher kühl. Die neue Woche bringt einen Mix aus Sonne und Wolken, Nach einem kühlen Morgen wird es spürbar milder mit Temperaturen bis zu 16 Grad.